Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 15. Januar. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Eine vom Verkehrsclub Schweiz in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung kein Interesse hat am Autobahnausbau.
58% bezeichnen Bundesrat Röstis Wiedererwägungspläne der abgelehnten Projekte als undemokratisch.
Und Surien, das Kollektiv, kreiert einen Ort für südasiatische Identitäten und mischt so die Schweizer Kulturszene auf.
In unserer Community pflegen wir die Kultur mega stark und es gibt eine starke auch Tanzszene eigentlich, die aber in den Medien und also allgemein der Schweizer Szene nicht so vertreten ist. Und wir wollten diesen KünstlerInnen mal eine Plattform bieten.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und wir beginnen mit deiner Meldung aus der Stadt Bern. Der Gemeinderat hat einen Bericht zur Pro-Palästina-Kundgebung vom 11. Oktober verfasst. Ursi Grimm.
Der Gemeinderat sei überzeugt, dass es richtig war, die Kundgebung laufen zu lassen und sie mit ihrer, Zitat, Deeskalationsstrategie zu begleiten. Der politischen Einordnung werde die juristische Aufarbeitung folgen. Wir berichten im Rabe Info von morgen Freitag im Detail.
Das Berner Bildungszentrum Pflege in Außerholligen hat ein Führungsproblem.
Nach dem überraschenden Abgang des Direktors Ende September schied Anfang Dezember auch die Präsidentin aus dem Verwaltungsrat aus. Wie der Bund.ch berichtet, sei dies erst jetzt bekannt geworden. Grund seien, Zitat, unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens. Das Zentrum will die Direktionsstelle nun im Februar ausschreiben. Das Präsidium soll nach der nächsten Generalversammlung im Mai neu besetzt werden. Die Ausbildungen fänden wie gewohnt statt. Das Berner Bildungszentrum Pflege ist das größte Bildungszentrum für Pflegeberufe in der Schweiz und zählt rund 1200 Studierende.
Zur kantonalen Politik.
Die Direktion für Inneres und Justiz zieht eine positive Bilanz über die Legislatur 2022 bis 2026. Mit Prämienverbilligungen konnte der Kanton Familien zusätzlich entlasten. Durch Anpassungen in der Raumplanung gäbe es Fortschritte beim Klimaschutz und bei der Energiewende. Das neue Datenschutzgesetz und digitalisierte Angebote unterstützten die digitale Transformation des Service Public. Der Kanton Bern sei damit familienfreundlich, nachhaltiger und digitaler geworden.
In der Schweiz ermittelt die Wettbewerbskommission gegen Microsoft wegen Preiserhöhungen.
Diese Preiserhöhungen könnten Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Kartellgesetzes darstellen. Daher sei eine Vorabklärung eröffnet worden. Legen Hinweise vor, wäre der nächste Schritt die Einleitung einer eingehenden Untersuchung. Darüber berichtet SRF. Die Preiserhöhungen betreffen laut der Wettbewerbskommission insbesondere das Produkt Microsoft 365, das von Unternehmen, zahlreichen Verwaltungen und weiteren Institutionen genutzt wird. In diesem Zusammenhang seien Anzeigen eingegangen.
Wir blicken ins Ausland. In Wien sind seit Sonntag zwei Männer auf der Straße erfroren.
Wie der Standard schreibt, fand ein Streetworker am Sonntag einen Mann reglos in einem Park. Die Rettung konnte nur noch den Tod feststellen. Schon am Tag zuvor sei zudem ein Obdachloser von Streetworkern aufgesucht und in Lebensgefahr ins Spital transportiert worden. Inzwischen sei auch dieser Mann gestorben. In Dutzenden anderen Fällen sei es in den vergangenen Wochen geglückt, Menschen noch rechtzeitig ins Spital zu bringen.
Nach Osteuropa, wo Drohnen zwei Tanker aus Griechenland attackiert haben.
Die Schiffe warteten vor der Schwarzmeerküste darauf, Öl aus Kasachstan zu laden. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien die Tanker mit Wasser gefüllt gewesen, statt mit Öl. Das Feuer, das nach dem Drohnenbeschuss an Deck ausbrach, wurde sofort gelöscht. Der Schaden war gering und vollständig reparierbar. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Das Schiff hat nach Angaben der Reederei das Gebiet sicher verlassen. Im Schwarzen Meer gibt es seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Spannungen und Attacken.
Zu den neuesten Entwicklungen rund um die Massenproteste im Iran.
In Teheran finden keine Proteste mehr statt, dafür gehen aber die Verhaftungen weiter. Die ZDF-Korrespondentin, die für den Deutschlandfunk berichtet, könne nicht sagen, ob in anderen Landesteilen die Menschen weiter auf die Straßen gehen, da die Menschen am Telefon nicht frei reden könnten. Die Journalistin beobachtete in Teheran lange Schlangen vor den Tankstellen. Es sähe so aus, als würden sich die Menschen auf eine militärische Reaktion aus dem Ausland vorbereiten. Auch sei die Sorge groß, dass das iranische Regime die Inhaftierten schnell verurteilt und hinrichtet. Die Protestaufrufe des Sohns des letzten Schahs, Reza Pahlavi, erreichen die IranerInnen. Pahlavi habe seine Botschaften über einen Exilsender verbreitet, der im Iran über Satellit empfangbar sei. Entgegen früher Protestwellen spiele Pahlavi derzeit eine Rolle.
In Kairo gehen die Verhandlungen um Gaza in die zweite Runde.
Eine Gruppe palästinensischer Technokraten soll in Gaza die Führung übernehmen. Darüber berichtet Al Jazeera. In der zweiten Phase der Verhandlungen befassen sich die USA und andere Vermittler auch mit der Entwaffnung der Hamas. Diese weigere sich, die Waffen abzugeben, solange Israel das Gebiet besetzt hält. Zudem geht es um die Stationierung einer internationalen Friedenstruppe. In seiner Erklärung erwähnte der US-Sondergesandte Witkoff weder den Rückzug Israels noch die Zulassung wichtiger humanitärer Hilfe und lebenswichtiger Güter nach Gaza, das täglich israelischen Angriffen und extremen Wetterbedingungen ausgesetzt ist.
Nach Madagaskar, das Land verstärkt die Zusammenarbeit mit Russland.
Moskau liefere militärische Ausrüstung und habe eine Delegation entsandt, um die Streitkräfte zu schulen. Das teilte die madagassische Präsidentschaft gestern mit, wie Africa News berichtet. Die Präsidentschaft erklärte, sie sei bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, wies jedoch darauf hin, dass Madagaskar seine militärische Ausrüstung seit jeher aus Russland bezieht. Das Land befindet sich seit Oktober in einer politischen Übergangsphase. Nach wochenlangen Protesten der Jugend gegen Machtmissbrauch und Wasserknappheit kam es zum Sturz der vorherigen Regierung.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. In der Nacht auf morgen Freitag fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, den Tag durch erreichen sie bis zu 6 Grad. Der Freitag beginnt und endet neblig, dazwischen zeigt sich um die Mittagszeit die Sonne. Nach einer Nacht um die 0 Grad ist der Samstag mehrheitlich bedeckt bei bis zu 5 Grad. Viel Nebel und hohe Bewölkung gibt's auch am Sonntag bei bis zu 3 Grad.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im November 2024 lehnte die Bevölkerung an der Urne einen Ausbau der Autobahnen in der Schweiz ab. Der Bundesrat hingegen will an einigen der Projekten dennoch festhalten. Der Verkehrsclub Schweiz VCS hat bei Demoscope eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse davon liegen jetzt vor. Stefanie Pehner ist Geschäftsführerin des VCS. Ursi Grimm hat sie gefragt, was die Umfrage nun zeigt.
58% bezeichnen Bundesrat Röstis Wiedererwägungspläne der abgelehnten Projekte als undemokratisch. Und ebenso viele, rund 60%, möchten die Herausforderungen der Mobilität nicht mit Autobahnen, sondern mit Velowegen, Fußverkehr und öffentlichen Verkehr lösen.
Die Bevölkerung scheint also nicht viel davon zu halten, von diesen Plänen des Bundesrates, die Autobahnen trotzdem auszubauen. Im 10 vor 10 vom Juli 2025 spricht Bundesrat Albert Rösti davon, die Resilienz der bestehenden Tunnels zu stärken, indem man an den Tunnelprojekten festhält.
Bei den Tunnelprojekten sind die größten Engpässe. Wir machen nämlich Tunnelprojekte vielfach auch, um die Resilienz der bestehenden Tunnels zu stärken.
Und in der Tagesschau vom Oktober 2024, also noch vor der Abstimmung, spricht er davon, die Dörfer zu entlasten, indem man den Verkehr zurück auf die Autobahnen bringe.
Wir müssen die massiven Staus verhindern und damit der Verkehr, der in die Dörfer umgeleitet wird aufgrund der Staus, zurückbringen auf die Autobahn zur Sicherheit der Bevölkerung in den Dörfern und Agglomerationen.
Was halten Sie denn von dieser Argumentation?
Im Nachgang zur Abstimmung im November 24 gab es auch eine Befragung der Bevölkerung, weshalb sie Nein gestimmt haben. Und eine der ersten Antworten war, mehr Straßen führt zu mehr Verkehr. Und das ist sehr spannend, weil das ist wissenschaftlich schon lange belegt, aber wurde in dieser Volksabstimmung auch von der Stimmbevölkerung so verstanden. Und ich muss sagen, auch bei den geplanten Tunnelprojekten wären Kapazitätsausbauten vorgesehen gewesen. Und man muss auch sehen, der Verkehr, der beginnt und endet nicht auf der Autobahn, sondern das macht er in Dörfern, in Quartierstraßen, direkt vor unserer Haustüre. Also hätte es auch in diesen Regionen zu mehr Verkehr geführt.
Es kommt ja öfter vor, dass, wenn eine Vorlage an der Urne abgelehnt wird, das Thema zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen wird und wieder vors Volk kommt. Das wäre ja auch hier der Fall. Ist denn dies in einer Demokratie nicht legitim, ein Thema zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Abstimmung zu bringen?
Ja, das kommt öfters vor, aber jetzt so kurz nach einer Abstimmung die gleichen Projekte noch einmal auflegen zu wollen, das ist eine Zwängerei. Es ist eine rechtsbürgerliche Zwängerei und es ist auch nicht der Weg, der gesucht wird. Dort, wir brauchen eine Verkehrswende. Das heißt, ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Fuß- und Veloverkehrs und nicht ein Ausbau der Nationalstraßen. Also die Verkehrswende bedeutet klar, andere Prioritäten zu setzen.
Nun ist noch unklar, wie der Bundesrat auf die Umfrage des VCS reagieren wird. Aber wie geht es jetzt von Ihrer Seite weiter? Was gedenkt der Verkehrsclub Schweiz zu tun?
Der Bundesrat hat angekündigt, dass er im Verlauf des Januars die Eckwerte zu Verkehr 45 kommunizieren wird. Und bis dann können die Leute auf der Webseite vom Verkehrsclub der Schweiz einen Appell unterzeichnen. Nein heißt Nein. Und damit wollen wir weiterhin den Druck aufrechterhalten auf den Bundesrat, damit die abgelehnten Projekte nicht noch einmal vorgelegt werden.
Stefanie Pehner haben wir gehört. Sie ist Geschäftsführerin des Verkehrsclubs Schweiz VCS.
Rabe Info. Kultur.
Die südasiatische Diaspora, insbesondere die tamilische Gemeinschaft, ist eine der größten Nicht-EU-Bevölkerungsgruppen in der Schweiz. Dennoch werden sie in kulturellen Praktiken oft übersehen und sind sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen unterrepräsentiert. Surien will das ändern. Das Kollektiv möchte die Vielfalt südasiatischer Kreativität stärken und feiern. Am Norient Festival eröffnen Surien zusammen mit der Bharatanatyam-Tänzerin Navina Mututambi den Samstagabend im Dachstock. Simon Keller hat mit Nive und Nirami vom Kollektiv gesprochen und wollte als erstes von Nive wissen, was der Name Surien bedeutet.
Surien heißt auf Tamilisch Sonne. Wir haben eine Zeit lang nach Namen gesucht und ein Kollektivmitglied, Bittu heißt er, hat dann Surien vorgeschlagen und wir fanden es gerade alle mega und irgendwie hat uns Surien schon auch in der Kindheit und Jugend sehr eng begleitet, weil das Wort Surien in vielen tamilischen Medien mega stark repräsentiert ist. Es gibt in Sri Lanka das Radio Surien FM und es gibt auch den tamilischen Fernsehsender Sun TV und irgendwie hat es gerade mega gepasst.
Nirami, Surien ist noch ein junges Kollektiv. Was war genau der Auslöser für die Gründung?
Ursprünglich haben wir einen Slot gehabt beim Summercamp in der Roten Fabrik vor etwa 2 Jahren. Und da war einfach die Idee, dass wir einen All-South-Asian-Slot kuratieren. Und dadurch hat sich so eine Gruppe manifestiert, die sich immer wieder getroffen hat und an verschiedenen Orten gespielt hat. Und dann ausschlaggebend war es aber letztes Jahr mit Daytimers World. Daytimers ist ein Kollektiv aus der UK, auch mit Fokus von South Asians, die in der Musikszene unterwegs sind. Die haben dann wie so ein internationales Projekt gemacht und dann unter anderem Leute von dem jetzigen Kollektiv angefragt. Und so ist es dazu gekommen, dass wir eigentlich Surien gelauncht haben.
In der Schweiz sind südasiatische KünstlerInnen im Nachtleben wenig sichtbar. Wie sieht das außerhalb der Schweiz aus? Hattet ihr als Kollektiv und KünstlerInnen auch Begegnungen mit anderen südasiatischen KünstlerInnen oder Menschen aus der Community außerhalb der Schweiz?
Nirami hat noch erwähnt, dass wir mit dem Daytimers-Kollektiv kollaboriert haben für einen Event. Dieses Kollektiv ist vor allem in der UK aktiv, aber im Rahmen dieser Kollaboration haben wir auch andere südasiatische Kollektive kennengelernt, also in Deutschland, in Australien sogar, in Kanada. Und es zeigt einfach auch, dass die südasiatische Diaspora sehr stark vernetzt ist. Also ich meine, wir sind auch mit dem ein bisschen aufgewachsen. Unsere Eltern sind aus Sri Lanka geflohen und mussten sich hier wie eine neue Welt aufbauen, versuchten, ihre Kultur weiter zu pflegen und haben eigene Kulturorte aufgebaut. Und diese Erlebnisse prägen uns mega, also auch in unserer Arbeit. Und das transnationale Networking nehmen wir auch mega stark mit.
Ich glaube so, die Transnationalität, die klingt mega schön und ist auch mega schön, aber man darf nicht vergessen, woher die entstanden ist. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, so der Kontext dazu. Ich glaube, das sprengt jetzt auch den Rahmen, aber einfach so, um das noch wie so gesagt zu haben. Und ich glaube, was du über unsere Eltern halt auch gesagt hast, das ist mega spannend, so diese Selbstorganisation zu sehen, mit wenig Mitteln so große Sachen zu organisieren zu können. Und man merkt, so diese Proaktivität auch von unseren Eltern ist mega, die ist immer noch voll da. Also eben auch für das Essen, das wir organisiert haben. Die haben wie für uns gekocht, sind vorbeigekommen, haben uns geholfen und so weiter.
Sie wollten von uns, wir konnten uns eigentlich gar nicht wehren.
Das
Es ist
stimmt. Das stimmt.
noch so
Ja, weil es war so,
Übergenerationen.
nein, nein, wir.
voll. Und ich glaube, das ist mega schön. So, die Vernetzung beginnt ja auch wie bei uns selber bis hin zu internationalen und transnationalen Verbindungen. So, ich glaube, das ist mega, mega schön, so, und auch irgendwo eine Art von Widerstand.
Surien möchte die Vielfalt südasiatischer Identitäten und Kunstformen sichtbar machen. Welchen Hürden seid ihr denn bisher im Nachtleben oder in der Kunstszene in der Schweiz begegnet?
Was ein Thema für uns allgemein war, ist, dass über das wird oft gesprochen, Sichtbarkeit und Inklusion, aber so strukturelle Unterstützung und auch echte Teilhabe wird sehr oft dann nicht durchgesetzt oder umgesetzt. Was für viele BIPOCs sowieso ein Thema ist, dass wir entweder ignoriert werden oder wir werden exotisiert und tokenisiert in dem Ganzen. Und das ist halt wie einfach ein Scheinbild, das nicht wirklich dann die ausschlaggebenden Strukturen verändern und Ressourcen ermöglichen. Die Ressourcen sind limitiert teilweise und auch ungleich verteilt. Rassismus ist überall ein Thema, auch im Club-Kontext zum Beispiel. Und da sind Themen wie Klassismus und Colorism und auch Zugang für Menschen mit Disability oder Krankheiten und so weiter zu wenig thematisiert oder gar nicht thematisiert.
Geht es dem Kollektiv Surien auch um eine Überwindung dieser strukturellen Hürden?
Ich glaube, das Ziel ist, dass wir dem ein bisschen auch entgegenwirken, aber wir machen das wie nicht aktiv. Ich glaube, das ist einfach oft automatisch in unseren Überlegungen implementiert. Wir haben vor ein paar Monaten ein Essen organisiert, wo sich Menschen anmelden konnten und da war der Preis zum Essen zum Beispiel auch sehr tief oder auch offen zum Verhandeln. Uns geht es da mega fest um Zugänge zu schaffen, die oft verwehrt werden oder gar nicht im Bewusstsein überhaupt da sind.
Was ich auch wichtig finde zu erwähnen, ist noch, dass wir eigentlich alle uns als Working Class Artist identifizieren. Also unsere Familien haben keinen akademischen Background oder so. Daher war für uns auch der Zugang zur Kultur- oder Kunstwelt auch ein bisschen schwieriger und wir haben es irgendwie geschafft und darum, ja, irgendwie verstehen wir uns auch so gut und wissen auch, wie wir den Zugang für andere Menschen mit ähnlichem Background ermöglichen können.
Ihr versteht also aufgrund der eigenen Erfahrungen, wo angesetzt werden kann und soll, um gerade solche Orte in Kultur und Kunst zugänglicher zu machen. Was habt ihr bisher für Rückmeldungen erhalten von Personen, die eure Veranstaltungen besucht haben?
Ein Feedback ist von Ajni. Das ist ein Mridangam-Spieler. Das ist eine zweiseitige Trommel, eine kanadische Trommel. Er war als Gast dabei bei unserem Daytimers-Event in Zürich im Mikro und er hat dann zum Beispiel auch mit ein paar von uns gesprochen und meinte, dass es mega spannend war, mal so ein Bass zu haben, wo es war sehr gemischt, es hatte sehr viele verschiedene Menschen. Und der Fokus lag mega an, einfach Platz zu geben an die Leute, die spielen kommen. Und er kommt wie aus anderen Kreisen wie wir zum Beispiel. Und ich glaube, es war für uns alle eine Bereicherung, einander kennenzulernen und auch sich so zu verknüpfen.
Das hat ihn auch überrascht, dass es so Events gibt, dass junge Menschen wie wir so Events ermöglichen. Und ich glaube, ja, das ist die schönste Rückmeldung, die ich bis jetzt wie gehört habe.
Und was mega spannend war, bei allen Events eigentlich, aber vor allem beim ersten. Es sind sogar Leute aus Genf und Bern nach Zürich gekommen, um uns zu unterstützen. Und die waren alle zum Beispiel auch mega begeistert vom Kollektiv und auch wie es ausgeführt wurde und die Feedbacks von unseren FreundInnen, die auch dabei waren, die als HelferInnen dabei waren. Ich glaube, es hat allen mega gefallen und es gab sehr viele Orte, an denen man sich wohlfühlen konnte. Und ich glaube, das war mega schön zu sehen, wieso eine Community plötzlich da ist oder verschiedene Communities zusammenkommen auf eine Art und einfach zusammen den Abend gestalten auf verschiedenste Arten.
Das hat auch ein bisschen wieder bestätigt, dass Menschen, also südasiatische Menschen, die in der Kunst- und Kulturszene aktiv sind, doch nach so einem Raum sehnen, die wir versuchen zu erschaffen.
Wie genau arbeitet ihr? Mit welchen Kunstformen? Was macht ihr an diesen Veranstaltungen?
Also wir sind noch ein sehr junges Kollektiv und ich glaube, wir sind uns immer noch ein bisschen am Finden. Sehr viele Events, die wir bis jetzt veranstaltet haben, sind sehr spontan auch entstanden. Aber was ich so zusammenfassend sagen kann aus diesen Events, die wir bis jetzt veranstaltet haben, ist, dass vor allem Erlebnisse aus der Kindheit oder der Jugend uns mega beeinflussen in unserer künstlerischen Tätigkeit. Und dass wir mit diesen Events wirklich unsere Identität feiern wollen, also unsere südasiatische Identität. Ich hatte auch eine kanadische Ausbildung, das heißt eine südindische klassische Musikausbildung. Ich bin ja auch DJ und ich versuche, wenn ich auflege, auch so Einflüsse aus dieser Zeit irgendwie einzubringen.
Was ich mega cool finde, ist, wir sind zu acht, glaube ich, im Kollektiv momentan. Und es sind alle mega proaktiv und mega motiviert. Und also teilweise kennen sich noch nicht alle mega gut. Also ich kenne auch noch nicht alle mega gut. Mit gewissen bin ich viel mehr unterwegs wie mit anderen. Und es ist aber mega nice, weil so ein Austausch halt auch da ist. Und ich glaube vor allem, dass die Motivation bei allen so da ist, ist mega ausschlaggebend, dass wir immer noch dran sind.
Am Samstagabend ist das Surien-Kollektiv am Nurient-Festival zu sehen, hier in Bern. Was erwartet die Besuchenden?
Wir Surien dürfen ja den Abend öffnen und Lord Soft und Kumari, die auch Teil des Kollektivs sind, werden mit einem DJ-Set starten und dann anschließend kommt dann eine Tänzerin auf die Bühne, die dann Bharatanatyam tanzt. Das ist eine südasiatische Tanzform. Und wir wollten damit vor allem die vielfältigen südasiatischen Perspektiven oder vor allem Kunstformen mal einbringen, weil die sind jetzt in der Schweizer Kunst- und Kulturszene immer noch recht unsichtbar. Aber in unserer Community pflegen wir die Kultur mega stark und es gibt eine starke, ja, auch Tanzszene eigentlich, die aber in den Medien und also allgemein in der Schweizer Szene nicht so vertreten ist. Und wir wollten diesen KünstlerInnen mal eine Plattform bieten.
Die Tänzerin heißt Navina Mututambi. Ich kenne sie schon mega lange. Wir sind zusammen aufgewachsen und seit ich sie kenne, eigentlich tanzt sie. Und Sie tanzt besonders traditionell und klassisch, aber es gibt auch viele Leute allgemein, die schon Bharatanatyam gelernt haben, aber das auch mega öffnen. Ich glaube, wir haben einfach an sie gedacht, weil wir sie schon mal auch angefragt haben und sie kommt mega aus diesem anderen Kreis und dann können wir das wieder zusammenbringen.
Also auch am Nurient Festival soll ein Raum geschaffen werden, um Menschen zusammenzubringen. Was wünscht ihr euch für das Surien-Kollektiv?
Wir wünschen uns natürlich, dass wir unser Netzwerk irgendwie noch weiter ausbauen können, dass sich auch viele South Asian KünstlerInnen auch so eine Comfortzone finden, wie wir es gefunden haben mit Surien, sei es bei uns oder in anderen Gruppierungen. Wir wünschen uns auch mehr Skillsharing. Was wir auch so von der Szene uns wünschen oder vom Nachtleben, ist vielleicht auch, dass sich die Kulturorte ihre Strukturen hinterfragen und die Hürden vielleicht versuchen zu beseitigen, die aktuell noch existieren.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Es ist langsam Zeit, nicht mehr nur mit Wörtern zu spielen, sondern auch wirklich die Sachen umzusetzen und eben die Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, für uns wünsche ich mir auch mega fest, dass wir uns erweitern. Ich glaube, es ist auch so spannend, dass die South Asian Community generell mega transnational ist, dass jetzt auch die tamilische Diaspora, aber auch andere Diasporas. Ich glaube, das ist mega nice, wenn wir uns da auch mehr vernetzen innerhalb der Schweiz, aber auch wie das weiterführen.
Sagt Nirami. Nive und Nirami sind Teil des Kollektivs Surien. DJ Kumari und Lord Soft vom Kollektiv Surien treten mit Tänzerin Navina Mututambi am Samstagabend am Norient Festival auf. Mehr Infos dazu auf norient.ch oder rabe.ch.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Donnerstag, 15. Januar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Ursi Grimm. Und für euch am Mikrofon verabschiedet sich der Noah Piu. Macht's gut, heit schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.